Schönen guten Morgen, liebe Sangha. Schön, dass wir so viele heute sind. Heute ist Samstag, der 14. Januar und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. Und ich möchte mit euch über ein paar weit verbreitete Glaubenssätze sprechen. Mit Glaubenssätze meine ich, das sind einfach Dinge, die viele von uns glauben. Ganz einfache Dinge. Aber es gibt Glaubenssätze, die viele von uns glauben, die uns behindern, den Buddha zu verstehen. Und der Buddha hat sich zwar große Mühe gegeben, auf alle Schwierigkeiten beim Verständnis einzugehen, aber er hat sich dabei natürlich orientiert an den Menschen, die zu seiner Zeit in seinem Land gelebt haben. Ganz klar. Das heißt, wenn es Glaubenssätze gibt, die wir heute glauben, die damals aber nicht so verbreitet waren, dann sind die besonders tückisch, weil der Buddha hat ja nicht gewusst, dass die waren ja nicht verbreitet. Das heißt, er ist gar nicht drauf eingegangen. Ja? Und das Zweite, was bei diesen Glaubenssätzen das Problem ist, wir haben sie meistens völlig unbewusst aufgenommen. Weil das glaubt jeder, ist ja gar nichts Besonderes, das haben wir heute gehört, hat nie jemand widersprochen, ist halt so. Ne? Und das bringt uns immer wieder aus der Bahn. Wir denken immer wieder, das kann der Buddha ja nicht meinen, weil, ne, ist ja eh klar. Gut, und ich möchte jetzt den Vortrag so strukturieren nach diesen Glaubenssätzen. Die sage ich einfach so ganz normal mal hin. Und ihr versteht dann schon, dass das so im Prinzip viele Leute glauben. Ja, und der erste Glaubenssatz, den ich mal in den Raum stellen möchte, ist: Wir müssen die Welt so gestalten, so ändern, so verbessern, dass alle Menschen glücklich sind. Ja, ich würde sagen, das ist so ein Großprojekt von uns, ne? Als Gesellschaft. Ne? Wir machen uns riesige Gedanken, welche Staatsform gut ist, welche Regierungsform ist, wie man das Wirtschaftssystem gestalten kann. Und hinter diesem ganzen großen Projekt von der ganzen Gesellschaft, steckt noch tiefer der Glaubenssatz, wenn die äußeren Bedingungen günstig sind, sind die Menschen glücklich. Glauben wir einfach so. Der Glaube kriegt manchmal Risse, wenn die Entwicklungshelfer in die dritte Welt kommen und gleich sofort eine riesen Liste von Missständen finden und Dinge, die zu ändern sind, aber irgendwie merken, dass die Menschen gar nicht weniger glücklich sind als bei uns, wo diese Missstände schon behoben sind. Da kriegt es dann manchmal Risse und man fragt sich, warum sind die Menschen genauso glücklich wie die Menschen hier? Ja, aber gut, es geht mir jetzt nicht darum, die Grenzen dieses Glaubenssatzes sozusagen den richtigen und den falschen Teil herauszuarbeiten, sondern einfach ihn mal bewusst zu machen. In uns steckt tief die Vorstellung, wenn die äußeren Bedingungen günstig sind, sind Menschen glücklich. Wenn wir die Welt günstig gestalten, sind Menschen glücklich. Der Buddha hat aber was anderes rausgefunden. Gleich in seiner ersten Lehrrede, ja, gleich am Anfang, hat er die vier edlen Wahrheiten gelehrt und beginnt erstmal ganz normal, ganz konventionell und sagt: Dies nun ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Kummer, Jammer, seelischer Schmerz und Aufgeregtheit sind Leiden. mit Unlieben vereint, von Lieben getrennt sein, ist Leiden. Nicht bekommen, was man begehrt, ist Leiden. Ja, so weit, so gut. Das Spannende ist aber dann, was der Buddha zur zweiten edlen Wahrheit sagt. Er sagt einfach, dies ist die edle Wahrheit von der Ursache des Leidens. Es ist der Durst nach Wiedergeburt der Leidenschaft, die Freude am Wiedergeborensein. Es ist das Verlangen nach Sinnenlust, das Haften an diesen und jenen Genüssen. Es ist der Daseinsdurst und der Nicht-Daseinsdurst. Und in der dritten sagt er dann, dass es darum geht, die Ursachen des Leidens zu beseitigen. Die Ursachen des Leidens sind ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie sich sehr beziehen auf die damalige Religion im Indien vor 2500 Jahren, dem Vorläufer des heutigen Hinduismus, was die Menschen damals geglaubt haben. Aber das Prinzip ist, glaube ich, klar zu sehen. Es ist dieses ewige Wollen, dieses ewige sich sehnen nach etwas, dieser Glaube, ich brauche noch das, um glücklich zu sein. Und es ist das Ablehnen. Die Vorstellung, ja, wenn ich das los bin, dann geht's mir gut. Und jenes los bin. Und dieses Verlangen und das Ablehnen und die ganzen negativen Emotionen, die damit verbunden sind, wie die Gier und der Hass und der Ärger und die Wut, dass das die wahren Ursachen sind unseres Leidens und nicht die äußeren Bedingungen. Das ist diese überraschende und eigentlich sogar sensationelle Einsicht des Buddha. Und nachdem er die hatte, hat er gesagt, dann habe ich mich erleuchtet gefühlt. Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er hat den Zusammenhang gesehen, dass äußere Zustände Ärger auslösen können. Nehmen wir das einfache Beispiel. Und es ist Menschen möglich, sich gut um diesen Ärger zu kümmern, so dass dieser Ärger verschwindet, obwohl die äußeren Zustände gleich bleiben. Und dann brauche ich mich nicht mehr ärgern. Dann ärgere ich mich nicht mehr und dann geht es mir wieder gut. Also das, was man so gerne umgangssprachlich sagt, manchmal, wenn sich Leute über irgendetwas aufregen, dann sagen sie, ja, da muss man sich ja ärgern. Sagt man gern, da muss man sich ja ärgern. Und genau das ist, was der Buddha herausgefunden hat, das stimmt nicht, man muss nicht. Es mag zwar normal sein, sich darüber zu ärgern, üblich zu sein, aber man muss nicht. Ja, es gibt also keinen starren Zusammenhang zwischen dem, was in der äußeren Welt passiert und was bei uns in der inneren Welt passiert. Wir können diesen Zusammenhang lösen. Das ist nicht unbedingt einfach. Deswegen gibt es viele Lehrreden vom Buddha, Lehrreden von Thay und von vielen anderen zu diesem Thema. Es braucht auch Übung. Klar, es ist unsere Praxis, das immer wieder zu üben und immer besser hinzubekommen. Aber es ist eine wunderbare Einsicht, die der Buddha hat und die uns enorm helfen kann. Und wenn Menschen im Westen das einmal verstanden haben, dann passieren oft die absonderlichsten Dinge. Dann meinen diese Menschen manchmal, der Buddha hätte gesagt, wir sollen die Welt so lassen, wie sie ist und nichts ändern. Dann meinen sie, der Buddha hätte gesagt, wir sollten nicht helfen, sondern den Leuten nur sagen, ihr müsst halt euren Ärger überwinden, dann geht es euch wieder gut. Ja? Und viele andere Missverständnisse, die eine Folge sind von unserer von unserem Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Wenn wir mal verstanden haben, dass der Buddha erkannt hat, dass es keinen notwendigen Zusammenhang gibt zwischen einer gewissen Situation und dass wir darunter leiden, dass wir uns da lösen können von dem, einfach indem wir es anders sehen, ja? Indem wir es verstehen. Ja? Ich bringe einfach jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir gehen zur Tür raus und am Gang steht der stinkende Müll vom Nachbarn, zum Beispiel. Darüber kann man sich ärgern, klar. Ne? Muss ja nicht sein. Steht aber da. So, jetzt kann man sich ärgern. Aber man kann auch anders reagieren. Man kann versuchen, Verständnis zu bekommen. Nach dem Motto, so einen stinkigen Müll will ich auch nicht in der Wohnung behalten. Und naja, der Weg bis zur Mülltonne ist weit. Das schafft man nicht immer. Ja, zuck mit den Schultern und geh weiter. Es ist möglich. Und es führt zu einem ganz anderen inneren Erleben. Ja. Gut, das ist, was der Buddha herausgefunden hat, dass das möglich ist und das, wo wir uns sehr viel Zeit und Mühe geben, das zu erklären in vielen Beispielen, in vielen Varianten. Und das auch üben müssen, damit wir es gut können. So, aber wir dürfen das jetzt auch nicht überinterpretieren. Oder sagen wir mal so, wir müssen das richtig einordnen in unser Leben. Und da habe ich vielleicht auch ein ganz nettes Beispiel. Ich habe einen Freund, der sich unheimlich gut auskennt mit dem Pokern. Und der hat mir mal unheimlich viel erzählt über Pokern. Und ich hatte Schwierigkeiten zu folgen, weil ich kaum eine Ahnung habe davon. Aber ich dachte mir, jetzt musst du irgendwann mal eine gescheite Frage stellen. Okay, eine gescheite Frage. Ich habe gesagt, welche Strategie wendet ein guter Pokerspieler an? Gute Frage, gell? Ich habe keine Ahnung, ja. Die Antwort war überraschend. Ich habe gesagt, ja, weißt du, ein richtig guter Pokerspieler, der beherrscht viele verschiedene Strategien. Und wenn der am Tisch sitzt, versucht er herauszufinden, nach welchen Strategien die anderen spielen und wählt dann die bestgeeignete in dieser Situation aus. Sag mal doch, das ist eine gute Antwort. Das lässt sich doch glatt auf ganz andere Bereiche übertragen. Ja? Genau, verschiedene Strategien für verschiedene Situationen. Klingt gut, ne? Und genau darum geht es, dass wir das so einordnen. Buddhas Einsicht über die vier edlen Wahrheiten, ne, und den Umgang mit schwierigen äußeren Umständen. Ja, der Buddha hat uns eine neue Möglichkeit gelehrt, die sehr wertvoll ist. Aber wenn die äußeren Umstände so sind, dass sie uns Probleme bereiten und wir können sie ändern, ja, dann können wir es ja ändern, oder? Wir haben also zwei Strategien. Wenn wir die Welt ändern können, so wie jedermann das macht, ne? Also wenn der Müll draußen steht und stinkt, kann man natürlich mit dem Nachbarn reden, ob er nicht den Müll wegbringen kann. Das kann funktionieren, ist eine mögliche Lösung. Die andere mögliche Lösung ist, ich ändere meine Einstellung und meine Haltung. Und es ist doch toll, wenn wir zwei verschiedene Wege haben, damit umzugehen. Darum geht es. Darum geht es. Und geschickt im Leben die richtige auswählen. Es gibt Situationen, in denen haben wir überhaupt keine Chance, etwas zu ändern. Bei manchen Krankheiten ist das so. Da gibt es nur eines. Es einfach annehmen und das Beste draus machen. Da hilft uns der Buddha dabei. Es gibt andere Dinge, die sind schwierig zu ändern und es kann sehr lange dauern. Da ist es normalerweise das Beste, erstmal mit Buddhas Strategie zu beginnen, sich darauf einzustellen und das annehmen, dass es so ist, und parallel zu versuchen, es zu ändern. Weil wenn es geht, ist es super. Und wenn es nicht geht, haben wir gelernt, damit zu leben. Ja? Es geht auch darum, so Schwierigkeiten können sich über Monate und Jahre hinziehen. Und ich will ja nicht Monate und Jahre leiden unter einer Situation. Ne? Wenn ich mich geschickt darauf einstelle, kann es sein, dass ich damit schon nach wenigen Tagen klarkomme mit der Situation. Ja? Und probiere es zu ändern, aus der Position der Stärke heraus. Und es gibt andere Dinge, die kann man einfach ändern, dann ändert man es. Ganz konventionell, ist doch wunderbar. Ja? Und wir haben einfach die Freiheit. Der Buddha hat uns eine neue Dimension eröffnet. Eine neue Dimension eröffnet mit der Umgebung, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Und das ist wunderbar. Und er hat nie gesagt, dass es der einzige Weg ist und dass wir den immer und überall anwenden sollen. Ganz und gar nicht. Und Thay ist sogar so weit gegangen, dass er mehrfach auf das Thema eingegangen ist, was wir tun sollen, wenn wir in einer schwierigen, unfreundlichen, feindseligen Umgebung leben oder arbeiten oder so. Ne? Eine Umgebung, in der wir uns nicht entwickeln können, weil wir vielleicht diskriminiert werden wegen unserer Herkunft oder diskriminiert werden wegen unserem Geschlecht oder so. Und in diesen Situationen hat er uns ausdrücklich ermutigt, wenn es uns möglich ist, die Umgebung zu wechseln in eine bessere Umgebung, dies auch tatsächlich zu tun. Und das ist sehr wichtig, weil da nicht alle Buddhisten der gleichen Meinung sind. Das ist nicht Standardinterpretation. Viele glauben, wir haben ja in den vier edlen Wahrheiten gelernt, wir müssen versuchen, uns das anzunehmen, dass es so ist. Aber wir müssen nicht. Es ist eine Möglichkeit. Ja? Wir müssen nicht, wir können, wir dürfen. Aber wir dürfen auch die Umgebung wechseln. Und das ist im Grunde, wenn es gut möglich ist, auch gut. Weil am Schluss gilt ja doch die Regel, wenn die Umgebung besser ist, können wir uns besser entwickeln, als wenn sie schlechter ist. Ja? Ja, das zu diesem schwierigen Thema. Ich denke, es ist ganz wichtig, sich das immer wieder, wenn wir was hören, wenn wir einen buddhistischen Vortrag hören, auch wenn wir Einwände und Schwierigkeiten im Verständnis hören, immer wieder klar machen. Wir im Westen haben Jahrtausende unseren Blick immer nach außen gerichtet. Wir wollten die Außenwelt verstehen, um sie zu beherrschen. Und das ist uns ja auch extrem weit gelungen, wenn man mal die heutige Welt anschaut und die Technik und alles. Das ist unser Weg seit Jahrtausenden. Das steckt ganz tief in uns drinnen. Und dabei haben wir völlig übersehen, was für ein reichhaltiges Leben in uns stattfindet, völlig natürlich. Also, ich sag mal, was uns eben gar nicht bewusst ist. Ja? Und es hat bis zum Jahr 1900 gebraucht, bis erstmals ein Mensch das Unbewusste entdeckt hat. Ja? Überlegt euch, bis ins Jahr, also es ist jetzt knapp 120 Jahre her, dass das überhaupt erstmals von uns im Westen entdeckt wurde. Auf der anderen Seite, in Nordindien, die Buddhisten sind schon im Jahr 4 oder 500, so genau kann man es nicht datieren, ungefähr um das Jahr 500 ist die Vijnanavada-Schule entstanden, in der die Lehre von den 8 Bewusstseinen gebracht wurde. Ja, und die sogar noch detaillierter, weil die nochmal unterscheiden zwischen dem Bewussten, dem Unbewussten und dem Manas. Das will ich jetzt nicht vertiefen, dieses Thema. Aber ich meine nur, dieses Unbewusste ist entdeckt worden unter buddhistischem Einfluss von Buddhisten im Jahr 500, vor mehr als 1500 Jahren. Wahnsinn, gell? Wahnsinn, was für ein Unterschied ist. Und das immer bedenken, da sind wir sozusagen Entwicklungsland. Und die buddhistischen Länder sind unsere Vorbilder. Von denen können wir lernen, von den Menschen, vom Buddha und von der Lehre. Der zweite Glaubenssatz, auf den ich heute eingehen möchte, lautet: Wenn ich mich mehr anstrenge, komme ich schneller ans Ziel. Klar, stimmt natürlich bei vielen Dingen. Ne? Insbesondere, wenn man es ganz wörtlich nimmt und wir wandern einen Weg von A nach B, dann können wir uns vorstellen, dass wenn man entspannt geht, dass es eine gewisse Zeit braucht und wenn man sich ein bisschen mehr anstrengt, ein bisschen schneller ist und wenn man sich sehr anstrengt, noch schneller ist. Ist schon klar. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist aber, stimmt das bei unserer Praxis? Stimmt das bei unserem Weg in der Nachfolge von Buddha? Stimmt es beim Üben der Lehre des Buddha? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, sich dem zu nähern, weil wir jetzt mehr in sozusagen über das Innenleben sprechen müssen. Und ich sage immer wieder, es ist so schwierig, weil wir im Westen halt jahrtausende lange Erfahrung haben, über das im Außen zu sprechen und sehr wenig über das im Innen. Aber ich versuche es einfach mal. Wir haben vorhin schon gehört, im ersten Teil, wie wichtig der Umgang mit schwierigen Gefühlen ist, dass das ein ganz zentraler Teil unserer Praxis ist. Dass wir lernen, geschickt damit umzugehen, dass wir lernen, unsere Einstellung, unsere Haltung zu gewissen Dingen zu beobachten, zu überprüfen und auch durchaus zu ändern, um besser klarzukommen mit unserem Leben. Das ist also, und dieser Prozess ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht, der viel Zeit braucht. Immer wieder schauen, immer wieder erleben, wie fühlt sich das an, wie ist es mir gegangen heute, wie war die Situation, wie hätte ich das auch machen können und dann einmal anders probieren, ja, und so. Und dabei lernen wir Schritt für Schritt über Jahre. Thay spricht gerne von einem Reifen, dass das ein Reifungsprozess ist. Und Reifung zeigt uns, dass es Zeit braucht. Es geht nicht sozusagen schlagartig. Peng, ne? So. Es braucht Zeit. Aber wir müssen auch was tun. Gut, es geht um Wachstum. Ich finde das auch ein schönes Wort. Und möchte beim Wachstum bleiben. Wenn wir das sehen als Änderung oder Wachstum und uns dann einfach mal in die Natur schauen, egal ob in die Tierwelt oder in die Pflanzenwelt, und uns fragen, was sind so die Eigenschaften von dem, was wächst, von dem, was sich ändert, was sich entwickelt? Und dann sind Eigenschaften wie flexibel, beweglich, biegsam, sind Eigenschaften, die zu dem gehören. Jungen Trieben am Baum, den Blumen, die gerade wieder frisch Blüten bringen. Das ist flexibel, das ist beweglich, das ist biegsam. Und das Alte wird starr und steif. Und glückseligerweise ist unsere Natur natürlich auch die, dass wir, wenn wir nichts machen, starr und steif werden. Mit dem Alter. Ja, und umso mehr natürlich die Frage, was können wir tun, um flexibel, beweglich und biegsam zu werden? Ja? Das liegt auch in der Natur des Jungen und starr und steif in der Natur des Alten. Und was kann man tun? Und dann möchte ich als erstes, einfach mal erzählen. Ich meine, ich habe ja angefangen mit dem Praktizieren in den frühen 90er Jahren mit dem japanischen Zen. Und wie ich hierher gekommen bin zu Carl Schmid, hatte ich etwa 9 Jahre mit Japanern praktiziert. japanisches Zen. Sowohl Soto als auch Rinzai. Und eine der großen Überraschungen hier war dann die Tiefenentspannung. Und da haben wir gedacht, also egal, ich bin einfach da gestanden und habe gestaunt. Und dachte, aha, das ist ein Retreat, ne? Ja, aber glücklicherweise war ich damals schon so weit, dass ich gedacht habe, du musst es halt verstehen. Jetzt machst du einfach mal mit, dann siehst du ja mal, was es bewirkt. Ne? Schau dir es an. Und so habe ich mir es angeschaut. Und ja, und das ist eine dieser, ja, dieser genialen, ich sag mal, Neuerungen oder Reformen. Ich sehe gerne Thay als Reformer, als Reformator, der den Buddhismus wirklich weitergebracht hat. Und eine dieser Punkte ist, dass die Klarheit, die er verstanden hat, dass Entspannung ein wichtiger Teil unserer Praxis ist. Das hat der Buddha so nicht gesagt. Das ist einfach jetzt was Modernes, ja? Das ist von Thay. Ja, warum? Genau deswegen, weil Entspannung uns eben biegsam, flexibel macht, weil das sozusagen den Raum schafft, in dem wir uns ändern können, in dem wir transformieren können, in dem wir uns wachsen können und entwickeln können. Nicht das starre Festhalten an dem, was wir schon immer gemacht haben. Hätte ich damals auch tun können, hätte ja auch festhalten können, ne? Ja, morgens 3x45 Minuten sitzen, nachmittags 3x45 Minuten sitzen, abends 3x45 Minuten. Das ist Praxis. Kann man festhalten. Aber kann auch offen sein. Nur dann kann man lernen. Ja. Also auf körperlicher Ebene nennen wir das Entspannung. Was uns eben flexibel, beweglich und biegsam macht. Thay hat also die Tiefenentspannung in die Praxis eingeführt. Er macht auch immer wieder mit uns Gehmeditation. Und der Trick bei der Gehmeditation ist eigentlich der, so wie er es macht. Es ist eine Entspannung im Gehen. Ja, wir üben auch da Entspannung. Er geht immer mit seinen ganz entspannten Schritten. Das Besondere ist ja das, ne? Geht er einen Schritt nach dem anderen. Also wir können es im Gehen üben, wir können es im Sitzen üben. Er hat auch immer die Mönche und Nonnen ermuntert, auch einfach Spaß zu haben, zu spielen, Freude zu haben. Das war auch für mich so ein Augenblick, wo ich überrascht war, wo ich das erste Mal die gesehen habe mit so einem, egal, so ein sportliches Spiel halt. Ja, ja. Es, weil es uns locker macht. Locker macht, bereit macht für Änderungen. Wir können das Thema Entspannung natürlich auch geistig betrachten, von dem, was in unserem Geist passiert, nicht von der körperlichen Seite, von der geistigen. Und da geht es vor allem um Loslassen. Das ist eigentlich unser Wort. Man könnte es auch beim Körper sagen, Loslassen ist ein schönes Wort, ne? Weil verspannt geht so, Loslassen geht so. Ne? Aber wir verwenden das Wort Loslassen normalerweise für das geistige Loslassen, also für das Loslassen eben von dem Hinterherrennen nach Dingen, von denen wir denken, die sind so wichtig. Von dem Kämpfen gegen Dingen, von denen wir meinen, die müssen weg. Aber Kampf strengt uns an. Kampf spannt uns an. Die Gier genauso und der Hass genauso. Ja, und dann kommen wir zum dritten Punkt, warum Freude so wichtig ist. Das hat allerdings schon der Buddha, die Freude uns nahegelegt, dass die entwickelt gehört. Weil, wenn wir einmal verstanden haben, dass wir glücklich sein können, dass wir Freude erleben können, mit so wenigen Bedingungen, einfach nur zusammen sein als Gruppe und irgendwas machen, singen, gehen, sitzen, einfach so. dann hilft uns das, loszulassen von diesen ganzen Ideen, was wir alles im Leben erreichen müssen. Das, ich meine, man kann das 100-mal sagen, aber was anderes ist es, wenn man es einfach mal erlebt und verinnerlicht. Oh, es ist ein wunderbarer Augenblick. Dieser Moment ist ein wunderbarer Moment. Und was habe ich dafür gebraucht? Ich sitze einfach mit der Sangha da. Spüre den Atem. Das Leben in mir. Der Atem ist ja der offensichtlichste Ausdruck, dass das Leben in mir lebt. Genieß den Augenblick. Freude ist da, ich bin glücklich. Es ist so wichtig, dass wir das erleben und bewusst erleben. Und das hilft uns dann zu sagen bei anderen Dingen, nein. Wenn ich es kriege, ist gut, wenn ich es nicht kriege, ist auch gut. Ja? Ja, das vielleicht mal ein Versuch, das näher zu bringen, warum es so ist. Ich möchte aber auch Buddha zitieren. Es gibt eine schöne Stelle im Sutra, das heißt die Flut. Zum Verständnis, unsere Praxis, den Weg, den wir gemeinsam gehen, der wird in der traditionellen Buddhismus gerne verglichen mit dem Überqueren eines Flusses, nämlich dem Fluss des Leidens oder dem Meer des Leidens. Und in diesem Text mit der Flut, ja, ich finde es nicht so toll, das Bild, deswegen erkläre ich das vorher, ne? Aber die sagen hier Flut, aber ihr könnt es mit Fluss oder mit Meer übersetzen, das ist ganz egal. Ja, und da wird der Buddha gefragt, wie hast denn du die Flut überschritten? Der Buddha antwortet, ohne Halt und ohne Kampf habe ich die Flut überschritten. Wie hast du ohne Halt und ohne Kampf die Flut überschritten? Da sagt der Buddha auf diese Nachfrage nochmal, wenn ich innehielt, dann sank ich unter. Wenn ich mich abkämpfte, dann wurde ich abgetrieben. So habe ich ohne Halt und ohne Kampf die Flut überschritten. Ich denke, es ist ein schöner, kurzer Spruch, der es zusammenfasst. Wir müssen natürlich aufpassen, normal sehen wir Innehalten als positiv. Hier ist mit Innehalten natürlich gemeint, aufhören zu praktizieren. Das ist klar, ne? Hier ist ohne Innehalten, heißt, ich habe praktiziert, ich habe weiter praktiziert. Aber ohne zu kämpfen. Das ist hier das Wort. Ganz einfache Sprache des Buddhas. Ohne kämpfen. Das ist der Punkt. Und das würde ich heute modern eher übersetzen als ohne sich zu sehr anzustrengen. Ohne Anstrengung. Eigentlich ohne Anstrengung. Mühelos. Mühelos, aber doch. Und genau das ist ja, wie Thay bei der Gehmeditation geht. Mühelos, aber er geht. Ja, und vielleicht noch ein Bild zum Abschluss. Manchen kommt es vielleicht ein bisschen dünn vor, ne? Einfach so ein bisschen praktizieren. So ganz ohne Anstrengung ist unheimlich schwierig, einen zu akzeptieren, dass das gehen kann. Da habe ich mir noch ein anderes Bild überlegt. Oder ein Spruch. Die Praxis ist nicht das ganze Leben. Aber die Praxis sollte das ganze Leben prägen oder durchdringen. So wie das Wasser einen Schwamm durchtränken kann. Links und rechts, feucht, vorne und hinten, oben und unten, innen und außen. Das ist unser Weg. Die Praxis sollte das ganze Leben prägen und durchdringen. Aber anstrengen brauchen wir uns nicht. Ja? Wir können überall die Achtsamkeit, also die Achtsamkeit und die Achtsamkeitsübungen im Grunde, das ist es, die immer sozusagen immer wach halten, immer anwenden, den ganzen Tag über in allem, was wir tun. Das ist unser Weg. Aber ohne uns anzustrengen. Das immer im Hinterkopf zu behalten, alles achtsam zu machen, immer an die Praxis zu denken. Ja, ich habe noch einen Glaubenssatz für euch. Wir müssen viel lernen, wissen und verstehen. Ja, das ist auch typisch für uns und unsere Gesellschaft. Viele Familien haben damit, für viele Familien war das Motto für den gesellschaftlichen Aufstieg über Generationen. Lernen, wissen, verstehen. Lehre, höhere Schulbildung, Universitätsbildung. Ja. Und auch bei diesem Glaubenssatz ist die Frage, die wir uns heute stellen: Wie verhält sich das mit unserer Praxis? Ja, dieser Punkt ist fast noch ein bisschen schwieriger als der vorige, weil es so tief in uns drinnen steckt und wir irgendwie uns schwer tun, wahrzuhaben, dass es eigentlich nur um Praxis geht. Es geht um Praxis. Und es geht darum, dass diese Studiererei uns einfach auf Abwege bringen kann, weil die hat so eine sich selbst verstärkende Tendenz wie eine Sucht. Ja, also nehmen wir jetzt mal an, jemand fängt an, studiert, liest Bücher über Buddhismus, lernt dieses und jenes und merkt nach einem halben Jahr, dass er sich eigentlich genauso benimmt wie vorher. Ist da eigentlich schon gut, aber die Frage ist, welche Konsequenz zieht man daraus? Und die Falle ist zu meinen, ich muss noch mehr lesen, lernen und verstehen. Aber das wird nicht helfen. Und dann braucht man noch mehr. Okay? Das ist die ganz große Tücke dabei. Und da liegt die Gefahr. Da liegt die Gefahr. Ich sage nicht, dass man nicht buddhistische Bücher lesen soll, sondern es geht darum, diese Gefahr sehr klar zu sehen, um nicht in diese Falle zu tappen. Um diese Falle müssen wir herumgehen. Buddhistische Literatur hat im Wesentlichen zwei Aufgaben, erfüllt zwei Zwecke für uns. Der eine ist ganz am Anfang mal, es ist klar, wir fangen ja nicht an, wenn wir nicht irgendwo intellektuell in gewissem Umfang das Gefühl haben, dass das was Gutes sein könnte. Ja, also ich würde mal so sagen, wie beim Autokauf ist ein bisschen. Ne? Ich meine, wir lesen vielleicht die Prospekte und schauen uns viele Autos an, ja, und machen uns dann Gedanken darüber, was uns gefallen könnte. Die Probefahrt machen wir vielleicht mit einem oder zwei und dann kaufen wir eines. Und so ist es ein bisschen auch mit dem spirituellen Weg. Natürlich steht das Lesen am Anfang, die intellektuelle Beschäftigung. Dann finden wir irgendwas dann vielversprechend und dann probieren wir es aus. Praktizieren mal in der Richtung. Das ist die Probefahrt sozusagen. Und irgendwann entscheiden wir uns und sagen, ja, das ist mein Weg. Umgehen diesen Weg. Natürlich müssen wir, um dahin zu kommen, eben Texte lesen und daraus die Hoffnung schöpfen, oder die Vermutung eigentlich sogar, mehr als die Hoffnung, die Vermutung schöpfen, dass uns dieser Weg wirklich etwas hilft, dass der etwas taugt. Klar, wir müssen uns selber auf der intellektuellen Ebene die Erlaubnis geben, das zu praktizieren und das zu üben. Wir müssen einen Entschluss fassen. Das ist klar. Das ist eine wichtige Funktion der buddhistischen Literatur und auch von solchen Vorträgen. Und der zweite wichtige Nutzen ist der, dass uns diese Literatur hilft, richtig zu praktizieren. Natürlich kann man auch ungeschickt und falsch praktizieren. Und deswegen ist es schon gut, immer wieder Bücher zu lesen und es zu vergleichen. Aber nicht mit dem Hintergedanken, dass dort die sozusagen das geheime Wissen steckt, das uns noch fehlt, sondern mit dem Verständnis, das sind Hilfestellungen für geschicktes und richtiges Praktizieren. Tipps, auch Warnungen vielleicht. Ne? Ja? Das möchte ich mal vergleichen. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber ich finde es immer wieder gut, mit der Idee, jemand will Marathon laufen. Wenn ich jetzt anfange zu trainieren für Marathonlauf, natürlich lese ich ein paar Bücher. Es ist völlig in Ordnung, weil ich meine, man kann sicherlich so trainieren, dass man Schaden davon nimmt, wenn man für Marathon trainiert. Also es ist sinnvoll, Bücher zu lesen, die mir Hinweise geben, wie ich geschickt trainiere, wie ich gut trainiere, wie das meinem Körper gut tut und wie ich auch vorankomme beim Training. Aber die Praxis ist Laufen. Schlicht und ergreifend laufen. Das ist die Praxis. Darauf kommt es an. Wenn ich nur Bücher lese, komme ich nie weiter. Ne? Okay? Und bei uns ist es genauso. Wir brauchen nicht mehr Wissen, sondern mehr Übung. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen... Ein paar Kleinigkeiten für euch noch, die vielleicht auch helfen. Genau, wir brauchen mehr Übung, habe ich gesagt. Und zwar Übung heißt Anwenden der Lehre in der Praxis. Und immer wieder schauen, wie wirkt sie es aus, was passiert. Und weiter üben, weiter praktizieren. Und in der zweiten Achtsamkeitsübung von den 14, die Grundlage des Intersein-Ordens sind, heißt es denn auch, die Wahrheit ist im Leben selbst zu finden. Und wir werden das Leben in uns und um uns herum in jedem Augenblick achtsam wahrnehmen und sind bereit, ein Leben lang zu lernen. Schön, typisch diese schönen Texte von Thay. Natürlich ist mit Lernen nicht gemeint, Wissen anzuhäufen. Aus dem Satz ist es ja klar, ne? Aber ich will nur mal sagen, wie leicht man da wieder in die Irre geht. Ne? Die Wahrheit ist im Leben selbst zu finden und wir werden das Leben in uns und um uns herum in jedem Augenblick achtsam wahrnehmen und sind bereit, in gewissem Sinn daraus ein Leben lang zu lernen. Aus dieser Praxis zu lernen. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch erwähnen, dass inneren Frieden, um jetzt mal einen so Begriff für Ziele auf unserem Weg zu formulieren, inneren Frieden finden wir nicht durch irgendwelche intellektuellen Klimmzüge. Ganz sicher nicht. Was für ein Wissen sollte uns inneren Frieden bescheren? Inneren Frieden finden wir durch Loslassen. Durch das Loslassen von dem ewigen Wünschen, dem Haben wollen und dem Nicht-Haben wollen. Und ich möchte an der Stelle noch erwähnen, es gab einmal eine Zeit, in der der Buddhismus sehr philosophisch geworden ist, in der man Unmengen theoretische Abhandlungen geschrieben hat. Also ich rede vom Jahr, so etwa vom Jahr 500. 500 nach Christus oder 400, so in diese Phase. Man ist sehr philosophisch an die ganze Sache rangegangen. Es wurden dicke, lange Bücher über Leerheit geschrieben. Über den mittleren Weg und so Dinge. Und diese Phase wurde von vielen Buddhisten als eine Phase der Krise gesehen. Und nicht von allen, ist klar, ne, das ist immer, aber von vielen. Und aus diesem Erkenntnis, dass das eigentlich krisenhaft ist und den Buddhismus kaputt macht, falsch geübt ist, sind zwei der wichtigen heutigen Strömungen des Buddhismus entstanden. Als Reformbewegungen gegen diesen philosophielastigen Buddhismus. Und das ist der Theravada-Buddhismus. Viele Leute denken immer wieder, das ist einfach die Lehre der Alten. Das ist nicht so einfach. Theravada-Buddhismus ist damals entstanden als Reformbewegung und Rückbesinnung. Die Grundidee ist schlicht und ergreifend die. Man hat sich gefragt, also heute, die Idee ist einfach, heute im Jahr 500 nach Christus sind wir in einer Krise und man fragt sich, wie war das zur Zeit vom Buddha? Wie haben die Menschen damals geübt? Und eigentlich ist es damals gut gegangen. Machen wir es doch einfach so wie damals wieder. Wieder. Rückbesinnung. Wir studieren die Reden des Buddha und praktizieren, so wie der Buddha das gesagt hat. Und der ganze große Philosophiekram, der danach entstanden ist, den vergessen wir einfach. Das ist ein Ansatz. Das ist die Grundidee des Theravada. Eine Reform dieses philosophielastigen Buddhismus. Rückbesinnung auf die ursprüngliche Zeit. Und das Zen ist was Ähnliches, ist eine Stufe radikaler. Die haben das so angepackt, die haben sich gefragt, was hat der Buddha eigentlich gemacht, um Erleuchtung zu erlangen? Welche Bücher hat der gelesen? Oh Mann, die traurige Wahrheit ist, überhaupt kein einziges. Weil er hat gar nicht lesen und schreiben können. Das war damals nicht üblich. Also es gab es, aber das war sozusagen eine Wissenschaft, ne, für Notare oder so, ne? Einzelne Menschen konnten das. Nein, er hat nichts gelesen. Er hat zwar schon gelernt bei Meditationslehrern, aber er hat nichts gelesen und nichts geschrieben. Ja, das ist auch ein Ansatz und das ist der Zen-Weg, der ganz auf die Übung setzt und noch kritischer ist zu den Schriften, als ich das jetzt hier ausdrücken wollte. Und das Interessante ist, dass unser Lehrer Tai an dieser Stelle wiederum einen mittleren Weg geht. Ich betone immer wieder, dass er im Grunde seines Wesens ein Zen-Meister ist. Er ist es ja auch aufgrund seiner Linie, in der er steht. Und ich finde, letztlich vom Kern seiner Aussagen und seiner Schulung ist er auch ein Zen-Meister. Dennoch, an dieser Stelle, über die wir gerade reden, geht er den mittleren Weg zwischen Zen und Theravada. Er legt ganz klar den Fokus auf die Praxis, aber er schätzt auch das Studium der Sutren in Maßen, sag ich mal, in Maßen. Wir haben dieses Buch mit Sutren, der Buddha sagt, das sind wichtige von ihm ausgewählte Sutren, die werden kommentiert und er lehrt es eben genau in dieser Form. Diese Sutren geben uns wertvolle Hinweise für die Praxis. Und dafür sollen wir sie lesen und studieren. Aber die Wahrheit, wo die ist, haben wir ja gefunden, ist im Leben selbst zu finden. Das ist ja auch ganz klar formuliert in der zweiten Achtsamkeitsübung der 14. Ja, ich hoffe, dass euch dieser Vortrag hilft beim Verständnis des Buddhismus und das Verständnis des Buddha, Verständnis des Thai. Einfach die Idee ist dieses Vortrags, dass wir uns klar machen, dass gewisse Grundüberzeugungen in uns herumschwirren und dass es wichtig ist, sich die bewusst zu machen. Und wenn wir dann so Widersprüche spüren zwischen diesen Grundüberzeugungen und dem, was wir hören von Buddha oder von Thai, dass wir dann eben damit aktiv umgehen können und uns überlegen können, ja, wo hakt's jetzt, ne? Dass wir das einfach uns bewusst machen, dass da Unterschiede sind und dass wir eben manchmal besser dem Buddha glauben als unseren Glaubenssätzen. Oder auch nicht. Aber das Wichtige ist, dass wir es uns bewusst machen. Das ist der entscheidende Punkt. Bewusst machen und damit aktiv umgehen, um da nicht in Missverständnisse zu laufen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.